immer wieder hören wir von Paracelsus, sei es Apotheke oder Spitäler oder medizinische Präparate. Und wissen wir überhaupt, wer der Paracelsus war und wie er gewirkt hat? Das ist das heutige Thema mit dem Dr. Jürg F. Wirsch aus Duggen, Kanton Schweiz. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Der Dr. Jürg Wirsch ist langjähriger Allgemeinpraktiker, hat aber im Zuge der Pensionierung Praxis seiner Tochter und am Schwiegersohn übergeben. Und beides sind Ärzte. Und der Dr. Jürg Wirsch hat auch ein Hobby, Lokalhistorik. Er ist unter anderem auch Präsident seit 1989 von Marching, Kulturhistorische Gesellschaft von der March, mit dem Marchmuseum. Er publiziert auch sehr oft in der Medizingeschichte. So erfahren wir etwas mehr über den Paracelsus. Und ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen bei Radio Gloria.
Danke, Andrea. Ja, der Paracelsus ist wahrhaftig eine schillernde Figur. Der Dr. Pirmin Meyer, ehemaliger Gymnasiallehrer und Schriftsteller, wäre eigentlich ein weit optimaler Interviewpartner als ich. Er hat auch über einen anderen ein Buch geschrieben, über einen von meinen Vorfahren, den ich in der Ahnentafel habe, nämlich über den Bruder Klaus. Unter dem Titel «Ich, Bruder Klaus von Flüe», ein sehr lesenswertes Buch. Aber er hat auch ein Buch geschrieben über den Paracelsus, das sehr lesenswert ist. Und sein Buch «Paracelsus, Arzt und Prophet» hat er mir als Freund signiert mit dem Spruch vom Paracelsus: «Was aber reut einen Arzt? Gar nichts. Hat er doch seine Tage vor Gott verbracht als ein gewaltiger Meister des irdischen Lichts.» Das sagt Theophrast von Hohenheim. Ich stütze mich auf das Buch von Dr. Pirmin Meyer, auf viele medizinhistorische Bücher, Literatur und auf ein zweites Buch von Philip Ball, «The Devil's Doctor, Paracelsus and the World of Renaissance, Magic and Science». Und das umfasst schon ein Stück weit auch das Thema. Der Paracelsus heisst mit vollem Namen Philippus Theophrastus Aurelius Bombastus von Hohenheim, kurz Paracelsus.
Steckt denn hinter dem langen Namen in dem Sinne auch ein Programm?
Ja, ganz klar. Das ist eigentlich seine ganze Herkunft und mit Paracelsus natürlich auch seine Zukunft und seine Absichten beschrieben. Er ist in Einsiedeln, genauer Eck bei Einsiedeln, in der Nähe von der Teufelsbrücke, 1493-94 geboren. Das genaue Geburtsdatum kennt man nicht. Sein Vater Wilhelm Bombast von Hohenheim war Arzt gewesen, allerdings wahrscheinlich ohne universitären Abschluss, obwohl er in Tübingen studiert hat. Und sein Vater, der Wilhelm, ist ein unehelicher Sohn von Georg Bombast von Hohenheim, ein Johanniterkomtur gewesen. Er ist der Vater also ein deklassierter schwäbischer Niederadliger. Die Burg Hohenheim ist ganz in der Nähe von Stuttgart. Der Vater Wilhelm hat eine Einsiedlerin geheiratet. Der Name ist unbekannt. Sie war Hörige vom Kloster. Und der Philipp ist wahrscheinlich am Tage des heiligen Philipp geboren. So hat man Kinder getauft, nämlich am 1. Mai. Theophrastus ist schon ungewöhnlich. Könnte anlehnen an einen Schüler von Aristoteles, ein Theophrastos von Eresos, Gott bezeugend würde das heißen. Aurelius hat selbst der heilige Augustinus von Hippo sich genannt. Bombast ist der Familienname. Es ist halt, wenn das Bombastus tönt, hat das nichts mit Bombastis zu tun. Und wenn es noch latinisch daherkommt, erst recht, das ist die typische Renaissance, wo man alles latinisiert hat. Wir können dann auf einen anderen noch zu reden. Bombast ist der Familienname und Hohenheim ist die Adelsburg. ist also ein heruntergekommener Adeliger. Und erst 1529 hat sich Paracelsus dann Paracelsus genannt, in Anlehnung wohl an Hohenheim, also Para von ab und Celsus hochragend. Es gibt eine andere Erklärung, die geht auf den römischen Arzt Celsus zurück, die wird aber wissenschaftlich heute verworfen. Und wenn man das so anschaut, ist es wirklich ein Lebensprogramm, das dieser Mann in diesem Riesennamen inne hat, obwohl man mir eigentlich Paracelsus nennt, also eigentlich von Hohenheim.
Man sagt ihm ja, das ist der Schweizer Arzt aus Einsiedeln, aber eigentlich, also genau genommen, ist er gar nicht so lange zu Einsiedeln gewesen, 8 bis 9 Jahre. Wie kommt das da dazu?
Ja, es sind halt doch die Wurzeln, wo er sich immer wieder darauf berufen hat. Sein Vater selber war schon ein armer Wanderarzt und Paracelsus hat einmal geschrieben, er sei im Elend aufgewachsen. Seine Mutter ist unbekannt. Nach dem frühen Tod von seiner Mutter ist der Vater Wilhelm 1502 nach Villach in Kärnten, Österreich, gezogen. Er hat dort Stadt- und werkärztliche Tätigkeiten ausgeführt. Das hat dem Paracelsus die Möglichkeit gegeben, in der damals hoch entwickelte und sehr umfassende Bergbau in Kärnten Einblick zu halten. Wenn man Kärnten besucht, kommt man nicht an dem vorbei, an dem Bergbau. Der Vater Wilhelm ist dem von Joachim von Watt, vom bekannten Vadianus, besucht worden, der ihm empfohlen hat, soll er seinen Bub an eine Uni auf Deutschland schicken. Und mit 14 Jahren ist dann der Paracelsus, wenn man ihn jetzt nennen will, losgezogen. Es gibt keinen Beleg für sein Studium, was eigentlich zu dieser Zeit ungewöhnlich ist. Auch wenn die Wikipedia sagt, er habe in Basel studiert, stimmt das wohl nicht. Er hat das ganz typische Los der umherziehenden Studenten gehabt. Eigentlich ist es spannend, dass seine Bildungsgeschichte ausgerechnet im Humanismus so unklar ist. Meistens weiss man von diesen Leuten ganz klar, die es studiert haben. Auch der Pirmi Meier legt den Finger ein bisschen darauf. Es gibt Indizien auf eine Doktorpromotion in Ferrara um 1515. Für uns Schweizer ein bekanntes Datum. Marignano, dann war ein Feldchirurg und umeinandergezogen in Oberitalien, in den Niederlanden. Er war beim dänischen König Christian II. Bei der Belagerung von Stockholm gewesen. Bis 1524 ausgedehnte Reisen, wobei alles unklar ist, dann in Salzburg. Wenn ich an diesen Bauernaufständen teile und muss dann den Raum in Salzburg fluchtartig verlassen, wie das manchmal im Leben passiert, und kommt dann in den süddeutschen Raum nahe von Freiburg, wo er eine Äbtissin Anna Betz von Rottweil behandelt, dann nach Straßburg, wo er 1526 das Bürgerrecht überkommt. Er hat überall engen Kontakt zu reformatorisch gesinnten Personen mit Streitgesprächen und Behandlungen mit dem vom Buchdrucker Johann Froben in Basel macht er sich auch ein Stück weit bekannt. Aber so richtig sesshaft, wie wir das heute sind, kann man ihn eigentlich nie eine richtig anbinden.
Er war ja in Straßburg und Basel, so wie du vorher geschildert hast, Jürg. Und dass er eben nie nicht richtig sesshaft war. Wie lange war er denn in Straßburg und in Basel?
In Straßburg wohl 2 Jahre, in Basel 10 Monate. Er war immer unstet. 1527 ist er in Basel gekommen, hat sich als Ordinarius, also als Universitätsprofessor, ausgegeben. Eigentlich war er aber Stadtarzt gewesen. Hat also usurpiert, er war juristisch nie Universitätsprofessor gewesen, hat aber an der Universität gelehrt. Das ist die längste Stelle, die man kennt, über 10 Monate. Und die Vorlesungen waren auch vom Humanist in Deutsch gewesen, auch während der Semesterferien. Und das ist eine revolutionäre Kriegserklärung an die herrschende Schulmedizin von Galen und der Versäftelehre gewesen. Man muss sich vorstellen, es ist Zeit von der Reformation. Es bewegt sich ganz wahnsinnig viel. in ganz Europa. Er hat Kontakt gehabt zum Fürstabt Rüssinger, Johann Jakob Rüssinger von Pfäffers, der ja beinahe reformiert worden ist und austreten ist und erst gesehen hat, was der Zwingli macht in Zürich, wo er alle Klöster aufhebt, dass er sein Kloster verliert, und ist dann wieder zurück und weiter Abt geblieben, der Rüssinger. Und seine Lehre auf der anderen Seite, obwohl er ganz gewaltig gegen Galen vorgeht, ist eigentlich keine moderne Lehre im heutigen Sinn. Es ist zwar erfahrungsbezogen, also man glaubt nicht mehr an die Dogmen. Es ist zugleich aber eine spekulativ-spirituelle Ganzheitsmedizin mit uralten volksmedizinischen, magischen und alchemistischen Traditionen. Die Heilkraft der Natur stellt er in den Vordergrund. Sogenannte Bilder, Signaturen, die seelische Kraft mit Imaginationen und der Glauben, eine Naturphilosophie und auch medizinische Betrachtungen von den drei Prinzipien, die er jetzt bringt, nämlich Salz, Sulfur, Schwefel und Merkur, Quecksilber. In Basel prangen er den Missstand der Apotheken an, führt Prüfungen für die als Stadtarzt, behandelt kein geringerer dort als der Desiderius Erasmus von Rotterdam. Aber es gibt wieder einen abrupten Weggang im Streit von Basel und er scheitert später auch als medizinischer Schriftsteller in Nürnberg 1530. Und vor und nach Basel, muss man sagen, ist sein Leben ganzseitig das Leben eines Landfahrers. Später hat er nochmal versucht, in Kärnten einige Hauptwerke zu publizieren. Auf einem Stich von 1540 sieht er sehr resigniert oder krank aus. Er ist auch 1541 mit nur 47 Jahren in Salzburg gestorben. Und der Tod hat einen leidenschaftlichen Empiriker, also eigentlich einen Pröbeler, einen Forschertyp, wenn man das heute sagt, der damals eben im Humanismus und in der Renaissance noch praktisch allumfassend einzieht. Man wird dann darauf noch zurückkommen.
Es ist eigentlich ein kurzes Leben, nur 47-jährig werden. Was war sein Verdienst in den wenigen Jahren, die er gewirkt hat? Und wieso ist er so bedeutend und so bekannt?
Da muss man die Zeit verstehen, in der er drin gelebt hat. Es ist eine Zeit vom Umbruch. Mit dem Humanismus. Also man hat sich ein Stück weit auch da von der Religion wieder auf den Mensch zurückbesungen. Auf die ganzen menschlichen Wissenschaften über Traditionen zurück zu den Römern und so weiter, nicht nur in der Renaissance. Es fängt ein neues Denken an, das rational ist, wo man selber denkt und wo man nach Gründen forscht, warum ist etwas so, warum ist das. Dann sind wir in der Zeit der Reformation. Und da drinnen ist ja der Luther und der Zwingli und später der Calvin nur ein Teil vom Ganzen. Aber das Ganze ist auch in einem medizinischen Umbruch, der lebt. Los von Galen, los von diesen Dogma. Wenn man selber beobachtet, eben muss sagen, und auch selber zum Beispiel Leichen geöffnet hat, plötzlich eine Diskrepanz feststellt, wo etwas nicht mehr stimmt, so wie man es immer hatte, und sagt, das kann ja etwas nicht stimmen, das müssen wir doch anders machen. Man ist gegen die Moraltheorie, also die vier Säftelehre. Und es hat ganz heftigen Widerstand gegeben, dass man das will umwerfen, natürlich von denen, die angehangen sind und das als Dogma, als 100% Recht angeschaut hat. Wir sollen durch Erfahrung lehren, also empirisch weiter vorgehen, lehrt der Paracelsus. Und nur das sei gut in der Medizin. Aber auch er selber ist ja eigentlich in einem zerrissenen Zustand inne. Er lebt in einem Widerspruch. Sein humanistisches Motto hat lautet Alterius non sit qui sus esse potest. Damals ja alles auf Latein, wie sein Name ja auch. Auf Deutsch heisst das, es soll keinem anderen angehören, wer in sich selber bestehen kann. Aber dabei ist er ja selber bis zum Tod praktisch ein Höriger vom Fürstabt vom Kloster Einsiedler gewesen, weil seine Mutter ja Hörige war. Also Er war ein Mann, der eigentlich am Kloster angehört hat. Nicht als Mönch, aber wo am Kloster ein Stück weit verpflichtet war. Er selber hat einmal geschrieben, ich bin verschieden, aber das soll dich nicht stören. Aber gestört hat er ganz vehement. Ärzte und Priester haben sich mit allen angelegt, immer und immer und überall und immerfort. Er hat sich mit Autoritäten angelegt, wie Könige, Fürsten, Lutheraner, Humanisten, Händler, Apotheker, Theologen, mit seinen eigenen auch theologischen Schriften. Der Philipp Paul nennt ihn, gestattet sie, dass ich den Anfang auf Englisch sage, a humble braggart, a puerile sage, an invincible loser, a courageous coward, a pious heretic, a honest charlatan und so weiter. Auf Deutsch also ein bescheidener Prahler, ein kindischer Weiser, ein unbesiegbarer Verlierer, ein wagemutiger Feigling, ein frommer Heretiker, ein ehrenhafter Charlatan, erfüllt mit abgrundtiefer Liebe und gehässigem Hass. Er aß mit Prinzen und schlief im Straßengraben, er personifizierte und forderte den Wahnsinn der Zeit heraus. Ja, er selber war eben in dem Umbruch eine Person, die der Umbruch und die Gegensätze in sich persönlich vereinigt hat. Darum hat er in Basel auch Deutsch gelernt, und das nicht nur für die Ärzte, sondern für das Volk, weil er gesagt hat, die Wahrheit müssen wir auf Deutsch lehren. Es ist ja die Zeit, wo Luther natürlich das Evangelium auf Deutsch übersetzt, damit man es verstanden hat und nicht nur Latinisch vorgelesen hat und den Gläubigen müssen erklären.
Oh,
Ja, wir sind zurück in der Sendung, wo es um den berühmten Paracelsus geht. Und wir sind im Gespräch mit dem Dr. Jürg F. Wirsch von Duggen, Kanton Schweiz. Er war langjähriger Allgemeinmediziner und im Übrigen auch historisch interessiert. Und er tut sehr oft publizieren in der Medizingeschichte. Und ich freue mich auf deine Ausführungen, Jürg. Man weiss doch relativ viel über den Paracelsus und die ganze Geschichte. Ob schon, dass er immer umgezogen ist, von wo weiss man das alles?
Ja, stimmt, er ist seiner Lebtage herumgezogen. Er war immer wieder ein bisschen sesshaft an gewissen Orten. Im Buch von Philipp Bohl gibt es eine Karte mit seinen Reisen in ganz Europa, England bis nach Kairo und auch nach Moskau, um 15, 20, 21 soll sie sein. Trotzdem sind seine Schriften teils erhalten worden und sind später gedruckt worden. Auch nur wenige zu Lebzeiten. Ich nenne einige von der französischen Krankheit. Drei Bücher in Nürnberg 1530. Ich erwähne, dass er 1541 gestorben ist. Die grosse Wundarznie, Druck 1536 in Ulm und Augsburg und später noch 1562 in Frankfurt am Main. Die Kärntnerchronik des Paracelsus 1538. Und nach dem Tod sind rausgekommen Wund- und Leibarznei in Frankfurt am Main 1549. Baderbüchlein, sechs köstliche Traktate. Darunter auch über das Bad Pfeffers, Mühlhausen 1562. Er war dort hinten, er hat Abt Johann Jakob Ruessinger auch persönlich getroffen und das Bad inspiziert. Opus Chirurgium, Basel 1581. Husersche Quartalausgabe, das sind medizinische und philosophische Schriften in Basel und Waldkirch, 10 Bände. Und Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmäis et Salamandris et etc. Spiritus Dibus. Also, ein Buch über Nymphen, Sylphen, Pygmäen, Salamander und andere Geister. Also man sieht, in welcher Welt der Paracelsus eben auch noch gelebt hat. Dann Labyrinthus Medicorum, vom Irrgang der Ärzte. Also man sieht, wie provokativ der Mann war. Vom Irrgang der Ärzte. Und am Schluss Opera Omnia Medico Chemico Chirurgica. Und das fasst dann zusammen medizinisch, chemisch und chirurgisch. Er war ja auch Alchemist gewesen.
Das ist alles spannend. Jürg, ist der Paracelsus heute immer noch so populär und welchen Einfluss hat das auf die heutige Zeit?
Ja, wir haben ihn im Namen von Kliniken, Strassen. Ich nenne das Paracelsus-Spital in Richterswil, Paracelsus-Klinik Lustmühle in Tüfe im Appenzell-Ausserrhodischen. Es hat einmal einen Film über einen Theophrastus Paracelsus 1916 und 1942 nochmal einen. Das war aber ein absoluter nationalsozialistischer Missbrauch, den man mit ihm getrieben hat. Es gibt eine Paracelsus-Medaille seit 1952 im Deutschen Ärztetag, einen Paracelsus-Preis von der Chemischen Gesellschaft. Es gibt noch eine Privatuniversität in Salzburg seit 2002. Aber heute basieren und berufen sich Ärzte und Kliniken auf Paracelsus und propagieren eine sogenannte ganzheitliche alternative Medizin. Tatsächlich ist ja Paracelsus ganzheitlich, aber nicht modern in unserem naturwissenschaftlichen Sinn gewesen. Er hat Krankheitseinflüsse in Entia zusammengefasst, also in Einheiten. Ens Astrorum oder Ens Astrale, also Stirne und Gestirne. Ens Veneni, aufgenommenes Gift. Ens Naturale, Konstitution, Vorherbestimmung, die noch nicht vererbt, wo er ja Erblehre noch nicht kennt hat. Ens Spirituale, Einfluss von den Geistern. Und Ens Dei, der unmittelbare Einfluss von Gott. Und jede Krankheit ist auf mehrere von diesen Ursachen zurückgegangen. Daneben hat er aber auch hochgiftige und hochtoxische Stoffe propagiert, wie viele Schwermetalle, wie Arsen. Und die Interpretation von seinen Schriften ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen und zwischen traditionellen und alternativer Medizin, wenn ich auch einen Prospekt noch habe von einem Symposium in Einsiedeln, vom 28. bis 31. Oktober 1993. Also er lebt auch heute noch in gewissen Köpfen.
Weiss man etwas mehr über seinen Glauben?
Kann man nicht sagen. Er schreibt theologische Schriften. Ich habe die nicht gelesen, aber ich glaube, das geht auch so um natürlich die ganze Natureinbezug in einen Glauben hinein, wenn man das heute hat. Wir wissen ja nicht einmal, wann er gestorben ist. Es ist immer viel gemunkelt worden. Man hat ihn vergiftet, man hat ihn von einem Fels runtergerührt. Er hat Leberkrebs gehabt wegen seinem übermässigen Alkoholkonsum. Er hat einen Treppensturz gehabt, im Rausch etc. etc. Es gibt eine moderne gerichtsmedizinische Untersuchung und die hat ergeben, dass in seinen Knochen eine 100-fach erhöhte Konzentration von unlöslichem Quecksilber sei. Quecksilber ist ja seit der Antike gegen Lepra und Hautkrankheiten, später, wie wir schon gehört haben, gegen Syphilis gebraucht worden, meist falsch dosiert. Und ausgerechnet der Paracelsus ist der Erste gewesen, der beobachtet hat und den Verlauf der Krankheit methodisch erfasst und eine exakte Dosierung von Quecksilber propagiert hat. Er hat ja das auch gesehen zu seinen Zeiten in Villach, wo er mit seinem Vater war, weil Quecksilber hat man für Goldgewinnung gebraucht. Er hat aber die Wirkungslosigkeit auf der anderen Seite empirisch vom Guaiac-Holz gegen Syphilis erkannt und ist damit in des Teufels Küche geraten, indem er das mächtigste Handelshaus, die Fugger, gegen sich aufgebrungen hat, weil die haben das Handelsmonopol für das Guaiac-Holz gehabt. Und Fugger haben dann auch gewisse Buchdrücke verhindert. Oder Paracelsus hat wollen, also auch da war er wieder in einer Spannung drin. Aber er hat auch über die Quecksilbervergiftung, über die chronische Vergiftung der Bergleute geschrieben. Von der Bergsucht oder Bergkrankheit drei Bücher. Wenn ich schon gesagt habe, für Goldgewinnung braucht man es und sie ist in dem Sinne eben giftig. Sein wohlbekanntesten Ausspruch, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei, ist doch wesentlich, wo man heute noch dazu stehen könnte. Er war ein guter Beobachter. Er hat zum Beispiel entdeckt, dass Feuer nur mit Sauerstoff brennt. Ohne Sauerstoff brennt es nicht. Er hat herausgefunden, dass kein Lebewesen ohne Sauerstoff kann leben kann. Stimmt, wenn man so alle Lebewesen ausdehnt, nicht ganz. Es gibt anaerobe Bakterien, die ohne Sauerstoff auskommen, sogar sterben mit dem Sauerstoff etc. Aber er ist ein Empiriker, der etwas entdeckt hat. Und anschließend zum Schluss, kann man eigentlich mit dem Dr. Pirmin Meyer klar und deutlich sagen und ihm zustimmen: Der Tote gehört allen, den Lebenden will keiner. Zu Lebzeiten massiv und auf schärfste umstritten, eine zwiespältige Figur, ein bescheidener Prahler, wie der Philipp Bohl nennt, und nach dem Tod hochstilisiert und jetzt wenden Alha, Einsiedeln, Basel, Straßburg, Colmar, Esslingen, St. Gallen, wo er auch war, und Salzburg. Also ein Mann, der eigentlich erst nach seinem Tod, wenn er den noch erlebt hat, den Ruhm und die Ehre auch mit Strassennamen erlebt hat. Zu seinen Zeiten ist er leider ein Landfahrer, muss ich nicht abtun und sagen sogar Land, ein ärztlicher Landstreicher gewesen. Danke.
Danke vielmals für deine Ausführungen, Jürg. Und so wünsche ich dir weiterhin reichen Gottessegen und ich freue mich natürlich auch auf den nächsten Beitrag.
Danke, Andreas. Das wünsche ich dir auch und ganz herzlichen Dank für das Interview.
Danke.